Hallo und herzlich willkommen zur 103. Folge von NSU Watch auf Klein und Einmischen, der Podcast über den NSU-Komplex und rechten Terror. Und auch herzlich willkommen zur bereits 50. Folge von Vor Ort gegen Rassismus, Antisemitismus und rechte Gewalt. Das ist die Podcast-Serie, die wir gemeinsam mit dem VBRG produzieren und die ich gemeinsam mit Heike Kläffner moderiere. Hallo Heike!
Hallo Caro und hallo an alle, die zum ersten Mal bei uns reinhören und natürlich vor allem auch hallo an alle, die uns abonniert haben. Wir freuen uns sehr, dass ihr wieder dabei seid oder auch zum ersten Mal dabei seid. Der Schwerpunkt heute ist einmal eher theoretisch und dann sehr praktisch unter dem Motto Spannungsfeld Strafverfolgung, Polizei, Justiz und Opferberatung eigentlich ganz gut zusammengefasst. Und da hören wir zum einen eine Panel-Diskussion, die wir im Juni organisiert hatten mit Asal Kosari und Carlotta Vitale. Beide sind Beraterinnen bei der Opferberatung Rheinland. Und mit Dr. Doris Liebscher, sie leitet die Ombudsstelle der Landesantidiskriminierungsstelle im Land Berlin, und Antonia von der Behren, sie ist Rechtsanwältin und Nebenklagevertreterin unter anderem im NSU-Komplex, vertritt sie die Familienangehörigen von Mehmet Kubaschik aus Dortmund. Und dann haben wir aber natürlich auch sehr viele Praxisbeispiele, über die wir sprechen können. Wir haben zwei besondere Praxisbeispiele ausgewählt.
Wir sprechen über zwei Themenkomplexe, die uns schon seit Jahren beschäftigen. Zuerst geht es um Prozesse zu dem rassistischen Brandanschlag auf eine Geflüchtetenunterkunft in Saarlouis am 19. September 1991, bei dem Samuel Kofi Yeboah ermordet wurde. Erst nach über 30 Jahren wurde ein Täter festgenommen und erst im letzten Jahr verurteilt. Dort kam es jetzt zu einem zweiten Prozess gegen einen damals führenden Neonazi, der angeklagt war wegen Anstiftung zu diesem Brandanschlag. Um das grob zu sagen, der ist vom Gericht freigesprochen worden. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Darüber sprechen wir mit Dr. Björn Elberling. Er ist Rechtsanwalt. Er war schon Nebenklagevertreter im NSU-Prozess und er war eben auch Nebenklagevertreter in diesen beiden Prozessen zum rassistischen Brandanschlag von Saarlouis. Wir sprechen danach über jahrelange Straf- und Konsequenzlosigkeit für den Neonazi Sven Liebig und wie sich das vor kurzem geändert hat. Dort gibt es jetzt nämlich eine Haftstrafe, auch die ist noch nicht rechtskräftig. Und darüber sprechen wir mit Valentin Hacken. Auch ihn kennt ihr vielleicht bereits aus dem Podcast. Er ist unter anderem bei Halle gegen Rechts aktiv. Ja, ihr hört als erstes das Interview mit Björn Elberling, dann das Interview mit Valentin Hacken und zum Abschluss hört ihr das angekündigte Panel. In diesem Teil des Podcasts begrüße ich Rechtsanwalt Dr. Björn Elberling. Du bist nicht zum ersten Mal bei uns im Podcast und wir sprechen erneut über die Prozesse zum rassistischen Brandanschlag in Saarlouis 1991, bei dem Samuel Kofi Yeboah getötet wurde. Da stehen wir jetzt am Ende des zweiten Prozesses und darüber sprechen wir. Aber erstmal hallo.
Hallo.
Setz uns doch nochmal ins Bild, worüber wurde da jetzt in den letzten Jahren und Monaten in Koblenz am Oberlandesgericht verhandelt?
Ja, genau, das ist ja eine etwas längere Geschichte, ne? Ein Brandanschlag von 1991. Die Ermittlungen sind damals relativ schnell beendet worden, nachdem man zwei Mitglieder der lokalen Skinhead-Szene einmal als Zeugen vernommen hatte, aber dann auch nicht besonders weiter in diese Richtung ermittelt hatte. Dann kam 2019 eine Zeugin, die berichtete, dass ihr wiederum 2007 ein Mitglied dieser Skinhead-Szene, der inzwischen verurteilte Peter Schröder, früher Peter Schlapperl, erzählt hätte, dass er diesen Anschlag begangen hätte. Und jetzt, 2019, hätte sie im Internet gelesen, dass dabei jemand ums Leben gekommen sei. Und dann am nächsten Tag hat sie sich an die Polizei gewandt. Und da gab es dann längere Ermittlungen und ab Ende 2022 dann eben das Strafverfahren gegen Peter Schlapperl, der im letzten Jahr dann verurteilt wurde wegen Mordes und mehrfachen Mordversuchs als Täter, als derjenige, der dieses Haus eben angezündet hat. Und in diesem Jahr gab es dann den zweiten Prozess in diesem Komplex gegen Peter St., den damaligen Anführer der Neonazi-Skinhead-Szene in Saarlouis, dem vorgeworfen wurde, Peter Schlapperl zu seiner Tat Beihilfe geleistet zu haben. Es gab nämlich ein Gespräch in einer Kneipe in Saarlouis am Abend vor der Tatnacht. Und da soll laut Anklage dann Peter St. gesagt haben, in einem Gespräch, dass sich um Brandanschläge in Ostdeutschland, unter anderem Hoyerswerda, gedreht haben soll er gesagt haben, so etwas müsste hier in Saarlouis auch einmal passieren. Und das soll dann laut Anklage den Peter Schlapperl, der zu Peter St. aufgesehen hat, der ihm gefallen wollte, eben dazu motiviert haben oder darin bestärkt haben, in seinem Beschluss in der Nacht dann die Unterkunft anzuzünden und Samuel Kofer-Jeboa zu töten und zu versuchen, die anderen dort aufhältigen Menschen zu töten. Das vielleicht erstmal zum Hintergrund und wie es zu dem Prozess aus diesem Jahr gekommen ist.
Ja, du warst dort Vertreter der Nebenklage. Wie ist denn der Prozess aus Sicht der Nebenklage verlaufen?
Also das Gericht hat den Ablauf des Prozesses so aufgebaut, dass es zunächst einmal sich nur mit der vorgeworfenen Beihilfehandlung von Peter St. befasst hat. Also mit der Frage, was genau hat er in diesem Gespräch im Bayerischen Hof, dass das stattgefunden hat, ist klar, gesagt, worum ging es da genau, wie war das zu verstehen, was wollte er damit ausdrücken. Das heißt, die Haupttat selbst, den Brandanschlag, den Mordanschlag, das war in diesem Verfahren jetzt gar nicht konkret Thema, weil das Gericht eben gesagt hat, naja, entweder ist diese Beihilfehandlung dann nachweisbar, dann klären wir danach eben auf, zu was er Beihilfe geleistet hat. In Klammern, das hatte man ja alles schon mal aufgeklärt, das war dann klar, das würde auch nochmal geschehen können. Oder aber die Beihilfehandlung ist nicht nachweisbar und dann muss man natürlich sich mit der Haupttat gar nicht beschäftigen. Insofern haben wir uns also sehr engmaschig oder sehr eng gezogen mit diesem Gespräch zwischen drei Mitgliedern dieser Skinhead-Szene befasst, haben dazu vor allen Dingen Zeuginnen und Zeugen gehört. Und am Ende ist dann ja das Gericht tatsächlich zu dem Schluss gekommen, dass sie die Beihilfehandlung nicht für nachweisbar halten, weil sie zwar glauben, dass dieser Satz, hier müsste auch mal sowas passieren, zwar gefallen ist, also dass Peter St. das gesagt hat, aber es könne nicht ausgeschlossen werden, dass er damit vielleicht nur in Anführungszeichen Randale gemeint habe. Also dass er gemeint habe, dass die Mitglieder der Skinhead-Szene sich eben vor der Unterkunft versammeln, Parolen rufen, Steine schmeißen und anderweitig quasi drohen und versuchen, den Bewohnern Angst einzuflößen, aber eben nicht ein gegebenenfalls auch heimlicher Versuch, das Haus anzuzünden, was dann die Schwelle zum Mordversuch dann überschreiten würde. Und eine solche Randale wäre natürlich und die Aufforderung dazu wäre natürlich auch strafbar gewesen, aber das wäre eben verjährt, weil, wie gesagt, die Tat von 1991 ist. Und insofern hat das Gericht dann am Ende einer relativ kurzen Hauptverhandlung Peter St. tatsächlich freigesprochen.
Und vielleicht kannst du uns noch mal mit zurücknehmen sozusagen nach 1991 und die gesellschaftliche Situation und was ihr in den beiden Prozessen sozusagen über die gesellschaftliche Situation und auch über rechten Terror im Saarland, über die Neonazi-Szene dort rausgefunden habt, so im Überblick. Wie hat das aus eurer Sicht funktioniert?
Ich glaube, es ist in diesem Prozess nochmal klar geworden oder nochmal sehr plastisch klar geworden, was ich zum Beispiel auch immer so irgendwie wusste, aber nie so plastisch wusste wie jetzt nach diesem Prozess. Also auch in der Anklageschrift ist von einer Pogromstimmung die Rede, die nicht nur im Saarland, sondern auch in Deutschland geherrscht habe. Es ist deutlich geworden von mehreren Zeugen aus der damaligen Nazi-Skinhead-Szene, dass die gesagt haben, dass so etwas wie zum Beispiel Hoyerswerda, also diese mehrtägigen Angriffe auch mit Molotow-Cocktail-Würfen auf eine Unterkunft für VertragsarbeiterInnen und dann auf eine Geflüchtetenunterkunft, die dazu geführt haben, dass die Angegriffenen von den Behörden aus der Stadt gebracht wurden und einige oder ein großer Teil, glaube ich, von ihnen ja dann auch aus Deutschland abgeschoben wurden, dass das einen unglaublichen Auftrieb für die Neonazi-Szene bedeutet hat, weil sie sich vom Volk gehört gefühlt haben, weil sie das Gefühl hatten, das, was sie da machen, mit massiver Straßengewalt, potenziell tödlicher Straßengewalt auf eben geflüchtete Vertragsarbeiterinnen und so weiter einzuwirken, dass das erstens für sie erfolgreich ist, dass sie damit ihre Ziele erreichen können, aber auch, dass sie das Gefühl hatten, sie exekutieren da den Volkswillen. Und ich glaube, dass das auch ein Teil der Stimmung ist, die jetzt konkret im Saarland, in Saarlouis dazu geführt hat, dass die sich ermuntert gefühlt haben, eben diese Tat zu begehen. Wir wissen auch, dass es davor, aber vor allen Dingen auch in den Jahren kurz danach, also letztlich zwischen 90 und 93, 94, 95, zu mehreren weiteren Brand- bzw. Sprengstoffanschlägen oder Versuchen gekommen ist auf Unterkünfte für Geflüchtete, aber auch zum Beispiel auf ein Büro der PDS. Das ist dann 1999 zu dem Sprengstoffanschlag auf die Wehrmachtsausstellung, die gerade in Saarbrücken zu Gast war, gekommen ist. Also diese Szene damals war durchaus auch handlungsfähig und schlagkräftig. Und sie hat sich eben, oder ihre Taten haben sich eben durchaus eingebettet in so ein Gefühl von, wir werden vom Volk gehört und wir setzen das um, was das Volk will. Und das ist auch in dem Verfahren nochmal herausgestellt worden, dass gerade dieser Spätsommer, Frühherbst 1991, eine Zeugin aus der Neonazi-Szene hat dazu relativ wörtlich gesagt, das war eine heiße Phase, wo es in Deutschland überall, und dann setzte der Satz aus, weil wenn sie weitergesprochen hätte, hätte sie gesagt, überall gebrannt hat, wo überall Brandanschläge passiert sind. Da hat sich der in Saarlouis eben eingereiht.
Und wir sprechen ja hier nicht nur von konkreten Neonazi-Netzwerken, die sich kennen, sondern man bekommt es mit durch Fernsehen, durchs Radio, Internet gab es damals noch nicht in der Form. Das heißt, man hat sich nicht sozusagen kollektiv verabredet, sondern jeder Brandanschlag, jedes Pogrom wurde als Zeichen gesehen, selber loszulegen. Also das ist so mein Eindruck.
Genau, natürlich haben die Neonazis dann eben gemerkt, an anderen Städten machen die das auch, in anderen Städten passiert das auch, das wollen wir hier auch. Genau, und es gab damals schon Ansätze einer Vernetzung. Also wir wissen, dass Heiko S., das war der dritte Teilnehmer an diesem Gespräch am Vorabend der Tat, der sehr vernetzt war in einer Neonazi-Skin-Musikszene, die natürlich keine Kulturszene war, sondern eine Politikszene, die ihre Politik über Musik verbreitet hat, dass der zum Beispiel eingeladen war zu einem Konzert der Neonazi-Band Störkraft in Leipzig-Grünau am 30.08.1991, und unmittelbar nach diesem Konzert kam es dort auch zu Angriffen auf eine Unterkunft, wo auch Brandsätze geflogen sind. Also es gab schon Ansätze einer Vernetzung, aber natürlich, genau, ist das nicht Teil eines gemeinsamen Plans im Sinne von, man hat das miteinander abgestimmt, sondern das ist auch einfach ein sich gegenseitig befeuern gewesen, so würde ich das auch sehen.
Und wenn wir jetzt wieder so in die Gegenwart springen, wie bewertest du die Prozesse, auch wenn der jetzt der zweite Prozess mit einem Freispruch geendet ist, wie blickst du jetzt darauf zurück und wie geht's weiter?
So ganz abgeschlossen ist dieser zweite Prozess zum Glück noch nicht. Die Generalbundesanwaltschaft, die in ihrem Plädoyer eine Verurteilung von Peter S.T. gefordert hat, weil sie gesagt hat, ihm ist die Beihilfe sehr wohl nachzuweisen, so wie auch wir gesagt haben, die Beihilfe ist nachzuweisen, wir müssten jetzt nur noch mal die Beweiserhebung über die Haupttat machen und dann ihn danach verurteilen. Die Bundesanwaltschaft hat also Revision eingelegt gegen das Urteil. Und jetzt gilt es eben abzuwarten, wie das Oberlandesgericht Koblenz in dem schriftlichen Urteil diesen Freispruch begründet. Und dann wird sich unter Umständen der Bundesgerichtshof die Sache nochmal anschauen müssen, der durchaus auch schon Kritik an dieser Auffassung des Oberlandesgerichts geäußert hat, dass jetzt prozessual ein bisschen kompliziert, ich versuche es mal darzustellen. Also Peter S.T. war ursprünglich in Untersuchungshaft, weil ihm ein dringender Tatverdacht der Beihilfe zum Mord und zum versuchten Mord angenommen wurde. Nach der Aussage des wesentlichen Zeugen Heiko S., also dieses dritten Beteiligten an dem Gespräch, Heiko S. hatte zwischenzeitlich die Nazi-Szene verlassen und hat dementsprechend dann auch ausgesagt. Nach dieser Aussage, die so ein bisschen zurückhaltend war hinsichtlich dessen, was Peter S.T. denn gesagt hat, hat das Gericht, das Oberlandesgericht, dann ihm gesagt, wir heben den Haftbefehl jetzt auf, wir sehen keinen dringenden Tatverdacht einer Beihilfe zu einem Mordversuch mehr. Und dagegen war die Bundesanwaltschaft in Beschwerde gegangen, und in der Beschwerdeentscheidung hat der Bundesgerichtshof zwar gesagt, naja, wir ändern diese Entscheidung jetzt nicht, auch weil die Hürde, das abzuändern während eines laufenden Prozesses, relativ hoch ist, aber wir wollen doch mal darauf hingewiesen, dass das Oberlandesgericht mehrere Punkte nicht so richtig wahrgenommen hat oder übersehen hat in der Entscheidung und hatte also einige Kritikpunkte aufgeführt. Und insofern denke ich, wenn die Bundesanwaltschaft die Revision durchführt tatsächlich und begründet, dass da eine gewisse Möglichkeit durchaus besteht, dass der Bundesgerichtshof diesen Freispruch auch aufheben könnte. Das ist das Erste zu diesem zweiten Prozess. Insgesamt zur Bewertung dieser beiden Prozesse und auch der Ermittlungen, die insoweit gelaufen sind und so weiter, würde ich sagen, trotz der Tatsache, dass hier eben der Chef der Nazi-Skinhead jetzt erst einmal freigesprochen wurde, würde ich ein sehr positives Fazit ziehen. Also erstens hat sich eben gezeigt, keine der Täterinnen von Anschlägen aus den 90er Jahren, von denen ja einige noch unaufgeklärt sind, kann sich sicher sein, dass das so bleibt. Die müssen alle bis an ihr Lebensende der Möglichkeit gewahr sein, dass es doch nochmal irgendwie aufgeklärt wird. Es hat sich nämlich gerade im Fall von Peter Schlapperl dann auch gezeigt, nachdem diese eine Zeugin dann erstmal den Finger auf ihn gezeigt hatte und er in den Fokus der Ermittlungen geraten war, dann stellte sich heraus, es gab dann doch einiges an Beweismitteln, die dann eben auch zu seiner Verurteilung geführt haben. Und das waren auch Aussagen von seinen sogenannten Kameraden, die ihm durchaus gesagt haben, ja, bei uns in der Szene war das ein offenes Geheimnis. Er wurde immer als Feuerteufel scherzhaft bezeichnet. Und wenn man dann gefragt hat, worauf bezieht sich das denn, dann hat er immer so ein bisschen grinsend das Thema gewechselt. Die gesagt haben, ja, der hat auch manchmal oder jedenfalls ein oder zweimal dann so Zeitungsartikel zu dem Anschlag und zu dem Tod von Samuel Yeboah rausgeholt und dazu irgendwelche Kommentare gemacht und so weiter. Also diese Stimmung von uns kann juristisch sowieso nichts passieren, die sich darin widerspiegelt. Ich glaube, die könnte so ein bisschen ins Wanken geraten sein bei dem einen oder der anderen, weil man eben merkt, nein, also erstens, es kann immer noch aufgeklärt werden, es kann auch nach 30 Jahren aufgeklärt werden, es kann auch jemand nach 30 Jahren, ein inzwischen Anfang 50-Jähriger, nach Jugendstrafrecht dann verurteilt werden und eine mehrjährige Freiheitsstrafe bekommen. Und man kann sich dann eben auch nicht so sicher sein, dass Brüder schweigen, wie es so schön heißt, sondern es kann eben durchaus sein, dass dann auch Mitglieder der eigenen Szene dann belastende Aussagen machen. Und da ist, glaube ich, auch in der Neonazi-Szene im Saarland auch einiges in Bewegung geraten, auch untereinander. Und das sind natürlich alles positive Entwicklungen. Jetzt habe ich von der Seite der Täter und der Tatsache, dass die sich nicht sicher sein dürfen, beleuchtet. Von Seiten der Betroffenen, ja, es ist ein bisschen schwierig in einem Satz zusammenzufassen. Das ist natürlich eine extrem positive Entwicklung gewesen. Da sind Leute, die einfach 30 Jahre lang oder über 30 Jahre lang gesagt haben, wir sind hier aus rassistischen Gründen angegriffen worden. Und denen das letztlich niemand so richtig geglaubt hat. Also die Stadt Saarlouis hat irgendwann während des Prozesses das erste Mal die Möglichkeit in Erwägung gezogen, dass das ein rassistischer Anschlag gewesen sein konnte und hat dann gegen Ende des Prozesses das erste Mal das offiziell anerkannt. Übrigens dann immer noch ohne Erinnerungsevent die Überlebenden einzuladen. Also da ist immer noch viel zu tun und da muss sich immer noch vieles tun in der Stadt. Aber ja, es ist jetzt nach über 30 Jahren endlich anerkannt worden, dass sie Opfer eines rassistischen Anschlags waren. Das bedeutet auch für einige, dass sie jetzt anfangen können, irgendwie für sich einen Umgang mit dieser Tat zu finden, vielleicht auch eine Traumatherapie zu machen, psychische Belastungen, die teilweise immer noch natürlich vorherrschen und immer noch sich durchziehen, anzugehen und so weiter. Also insofern war das natürlich eine sehr positive Entwicklung aus Sicht der Überlebenden. Aber dieser ganz positive Aspekt kann halt von der Tatsache, dass das einfach schlicht ein halbes Leben gedauert hat, nicht ablenken. Ne? Das bleibt natürlich weiter bestehen. Diese Wunden werden sich nie schließen, vollständig. Was sich, glaube ich, in dem Fall auch gezeigt hat, ist, dass man auch hier sagen muss, die beharrliche Arbeit von nichtstaatlichen Organisationen, von antifaschistischen, antirassistischen Organisationen, die dafür sorgen, dass solche Anschläge nicht aus der Erinnerung verschwinden, die Aufklärung fordern, die auch Recherchearbeit zum Beispiel machen, ist unabdingbar auch für die Aufklärung von solchen Taten. Also es ist tatsächlich so, nachdem diese Zeugin 2019 zur Polizei gegangen ist und gesagt hat, das war eben ein Typ, den hat sie so ein bisschen beschrieben und der wurde Schlappi genannt, war eines der ersten Beweismittel oder eines der ersten Recherchemittel, das der polizeiliche Staatsschutz herangezogen hat, war eine Broschüre der Antifasar, die die Neonazi-Szene im Saarland beschrieben hat und auch den damalig noch Protagonisten dieser Szene, Peter Schlapperl, mit Bild auch dann beschrieben hat. Und das war sozusagen der erste Schritt auf dem Weg zur Aufklärung dieser Tat. Und insgesamt muss man eben im Fall des Anschlags in Saarlouis sagen, es gab im Wesentlichen drei Organisationen, die das zentral betrieben haben und denen insoweit auch großer Dank gebührt. Das ist die Antifasar, das ist die Aktion Dritte Weltsau und das ist der Flüchtlingsrat, also der saarländische Flüchtlingsrat, die eben auch die Gedenkveranstaltungen zum Beispiel dafür gesorgt haben, dass es überhaupt sowas wie Gedenken gibt, die der Stadt auch gegen den Willen der Stadt ein Gedenken geradezu aufgezwungen haben. Und vermutlich ohne die Berichterstattung über ein solches Gedenken wäre auch diese Zeugin nie zur Polizei gegangen. Also es ist massiv dem zu verdanken, dass das überhaupt dann aufgeklärt werden konnte.
Ihr hört jetzt das Interview mit Valentin Hacken, unter anderem aktiv bei Halle gegen Rechts. In diesem Teil des Podcasts begrüße ich Valentin Hacken. Wir sprechen nicht zum ersten Mal hier gemeinsam im Podcast und immer wenn wir hier im Podcast sprechen, geht es um den Neonazi Sven Liebig. Vielleicht ändern wir das auch in Zukunft, aber auch dieses Mal soll es um den Neonazi Sven Liebig gehen, weil der muss jetzt in Haft nach einer langen Geschichte von Straf- und Konsequenzlosigkeit. Hallo erstmal und hol uns doch gern in die aktuelle Situation.
Hallo, vielen Dank für die Einladung. Wir haben mit Sven Liebig jetzt gerade eine Berufungsverhandlung hinter uns vor dem Landgericht in Halle. Dem vorangegangen war die erste Instanz, das Amtsgericht in Halle, und das hatte Sven Liebig zu 1 Jahr und 6 Monaten Haft ohne Bewährung verurteilt. Das war die erste Haftstrafe für den Neonazi und angeklagt war er in der ersten Instanz wegen der ganzen Reihe von Straftaten übrig geblieben sind, mehrere Volksverhetzungstaten, üble Nachrede, Beleidigung, also verschiedene Äußerungsdelikte. Da geht es um Äußerungen bei Versammlungen zu großen Teilen. Und gegen dieses erstinstanzliche Urteil, gegen dieses 1 Jahr und 6 Monate Haft ohne Bewährung, hatte der Neonazi Rechtsmittel eingelegt und auch die Staatsanwaltschaft, was dazu geführt hat, dass nun das Landgericht zu verhandeln hatte. Die Staatsanwaltschaft wollte gerne ein höheres Strafmaß, nämlich 2 Jahre Haft, und der Neonazi wollte gerne freigesprochen werden. Zu beidem ist es nicht gekommen. Das Landgericht hat beide Berufungsanträge zurückgewiesen und damit sind wir beim Ergebnis der ersten Instanz, also 1 Jahr, 6 Monate Haft für Neonazi Sven Liebig, was, glaube ich, ein Erfolg ist. Und jetzt müssen wir sehen, ob er noch Revision einlegt und ob er noch das Oberlandesgericht zieht, aber sozusagen, es wird jetzt langsam absehbarer.
Erinnern uns doch nochmal an die Vorgeschichte. Also ordne gern nochmal Sven Liebig als Neonazi in Halle für unsere HörerInnen ein.
Ja, Sven Liebig ist geprägt und ist groß geworden, in Anführungszeichen, in der Neonazi-Szene der 90er hier, war ein Teil von Blood and Honor und hat von Anfang an, und das ist auch heute noch so, eine sehr enge Verknüpfung von neonazistischen Inhalten, die er verbreitet und dass er damit auch Geld verdient, also von Politik und Geschäft. Hatte früher schon Versandhandel und hatte jetzt bis vor noch relativ übersichtlicher Zeit unter anderem einen Versandhandel, der T-Shirts und Aufkleber verkauft hat. Darunter Motive, die bundesweit verkauft worden sind, zum Beispiel Aufkleber, mit denen man die Stolpersteine, die an Holocaust-Opfer erinnern, überkleben kann, mit Name sogenannter deutscher Opfer gemeint ist damit, also Personen, die vermeintlich oder tatsächlich Opfer von Straftaten durch MigrantInnen geworden sind. Er hat diese T-Shirts vertrieben und sehr viele andere Produkte, auf denen der stilisierte Judenstern zu sehen ist, mit verschiedenen Aufschriften wie ungeimpft und Dieselfahrer. Und Sven Liebig hat von ungefähr also Ende 2014, Anfang 2015, bis vor ein paar Monaten mindestens wöchentliche Versammlungen in Halle abgehalten, zum Teil auch von 7 Tagen, 5 Tage die Woche. Als sogenannte Montagsdemos war eine der letzten Montagsdemos, die es noch gab. Und es war mal eine etwas besser besuchte Veranstaltung sozusagen in den Anfangsjahren. Und er hat das aber immer und immer weiter durchgezogen und hat das Format aber auch vor allen Dingen genutzt, um Veranstaltungen anderer zu stören oder das zusätzlich noch zu tun. Da ging es vor allen Dingen um Parteien, die das erlebt haben, zum Beispiel die Grünen, aber auch die SPD, oder um städtische Veranstaltungen zu stören, um antifaschistische Veranstaltungen zu stören. Und ohne jetzt die ganze Sven-Liebig-Biografie noch erzählen zu wollen, ein wesentliches Merkmal bei dem, wie Sven-Liebig öffentlich auftritt, ist, dass er keinerlei Schamgrenze kennt, weder darin, sich selbst lächerlich zu machen, noch darin, anderen zu Leibe zu rücken. Nicht so sehr körperlich, obwohl es solche Vorfälle auch gab, aber ganz oft mit einer ganz krass sexualisierten Sprache, mit der er Leuten dann hinterherläuft, sie verbal bedrängt, sie bedrängt durch das Nachlaufen, sie versucht eben der Herabwürdigung und der Lächerlichkeit preiszugeben. Und das wahnsinnig penetrant, so dass man sich dem dann zum Teil nur entziehen konnte, indem man den Platz verlässt, indem man die Polizei aufsucht und da um Schutz bittet oder indem man Menschen um einen herum hat, die einen dann irgendwie abschirmen. Also Sven-Liebig über ein Jahrzehnt jetzt sozusagen in der letzten Strecke quasi und schon in den 90ern aktiv. Und deswegen war das so ein wichtiges Verfahren jetzt auch, weil das, was du in der Anmoderation genannt hast, die Frage von Straflosigkeit und Konsequenzenlosigkeit, das sehen wir im Wesentlichen seit den 90ern, weil seitdem begeht er immer wieder Dinge, die von außen betrachtet sich klare Straftaten darstellen. Trotzdem ist es ja jetzt, also schon das zweite Halbjahr 2024 und wir reden das erste Mal über eine Haftstrafe.
Wie sind denn Ermittlungsbehörden und Justiz bisher mit Sven-Liebig umgegangen?
Na, bisher sehen wir oder bisher haben wir vor allen Dingen gesehen eine Praxis, die nichts mit engagierter Strafverfolgung zu tun hat, sondern die im Gegenteil für Sven-Liebig sich, glaube ich, besser ausgewirkt hat, als es eine Rechtsschutzversicherung je hätte tun können. Denn die zuständige Staatsanwaltschaft, die Staatsanwaltschaft Halle, hat einfach über Jahre immer und immer und immer wieder mit zum Teil grotesken und zum Teil rechtlich auch nicht nachvollziehbaren Begründungen Ermittlungsverfahren eingestellt. Also das heißt, Menschen haben Dinge wahrgenommen, die Sven-Liebig getan hat, haben die angezeigt. Dann ist ein paar Monate mehr oder weniger ermittelt worden und dann hat die Staatsanwaltschaft Halle immer wieder entschieden, wir erkennen hier gar keine Straftat. Das, was der Mann da tut, das ist vielleicht geschmacklos oder sowas, aber das muss man irgendwie aushalten. Und das gilt auch für das Verfahren, mit dem wir es jetzt zu tun hatten, das jetzt tatsächlich zu dieser Haftstrafe geführt hat. In diesem Abschnitt, also diese Haftstrafe, das muss man jetzt vielleicht fairerweise sagen, ist eine Gesamtstrafe, da sind vorherige Verurteilungen einbezogen. Aber wenn wir jetzt nur über den Abschnitt reden, der jetzt gerade nochmal verhandelt worden ist, dann sind das 17 Straftaten, um die es da ging. 12 dieser Straftaten hatte die Staatsanwaltschaft Halle ursprünglich das Ermittlungsverfahren eingestellt. Also der wirklich überwiegende Teil. Und dass die jetzt vor Gericht gelandet sind, liegt ausschließlich daran, dass Betroffene dieser Straftaten in der Regel zusammen mit Halle gegen Rechts sich rechtlich gegen die Einstellung gewehrt haben, also Anwältinnen und Anwälte beauftragt haben, Rechtsmittel einzulegen und so dafür zu sorgen, dass die Ermittlungen nochmal aufgenommen werden und das Ganze überhaupt erst vor Gericht landet. Das heißt also, die Straflosigkeit, die wir jetzt in den letzten Jahren gesehen haben, die ist das direkte Ergebnis des Kurses der Staatsanwaltschaft Halle hier über lange Jahre, diese Taten nicht ernst zu nehmen, es zu bagatellisieren und das also auch in der Weise, die juristisch wirklich nicht standhält, was wir ja daran sehen, dass er jetzt nun auch in zweiter Instanz wegen dieser Taten verurteilt worden ist. Und vielleicht nur ein Beispiel, damit es ein bisschen plastischer wird. Eine der Taten, mit denen wir es hier zu tun haben, ist eine Situation, da steht Sven-Liebig auf einem Platz in Halle und hält auf seinem Auto stehend einen Redebeitrag. Und da kommen Frauen der Omas gegen Rechts und protestieren gegen ihn. Die haben Schilder dabei, auf den Omas gegen Rechts dabei steht. Die stellen sich da an seine Kundgebung als Gegenprotest, als Intervention. Und dann fängt er an, sie aufs wirklich Widerlichste zu beleidigen und zu beschimpfen. In einer wirklich sehr groben, sehr sexualisierten Sprache, sehr stark auf die einzelnen Personen auch gehend. Und gleichzeitig äußert er sich dabei sehr krass rassistisch. Ich will das jetzt nicht wiederholen, weil das sozusagen für das, was ich erklären möchte, glaube ich, nicht relevant ist. Aber sozusagen die Äußerungen sind einerseits eine wirklich harsche Beleidigung der Omas gegen Rechts und andererseits kann man sie als Volksverhetzung erkennen. Das wird dann angezeigt und von verschiedenen Omas gegen rechts. Und dann stellt die Staatsanwaltschaft Halle das ein, auch mit so einer Begründung von wegen, hier liegt halt keine Strafbarkeit vor. Sven Liebig wiederholt oder äußert sich ähnlich nochmal in Berlin in einem übersichtlichen zeitlichen Zusammenhang und wird da auch angezeigt, wird dann auch angeklagt und wird vom Amtsgericht Tiergarten verurteilt wegen Volksverhetzung bei dieser Äußerung. Mit dem Urteil schreiben dann Betroffene wieder der Staatsanwaltschaft hier in Halle und sagen Entschuldigung über diese Äußerung, die fast wortlaut gleich sind in Berlin, sind da als Volksverhetzung verurteilt worden. Und die Staatsanwaltschaft Halle nimmt die Ermittlungen trotzdem nicht wieder auf. Und dann fangen Omas gegen rechts bundesweit an, sich zu beschweren und teils sogar mit Anwälten aus anderen Städten dann der Staatsanwaltschaft Halle zu schreiben, nochmal hier, ich lebe da und da, ich bin Oma gegen rechts, ich fühle mich beleidigt, ich sehe hier eine Straftat, tun sie irgendwas. Und dann reagiert irgendwann doch mal die Generalstaatsanwaltschaft in Naumburg und weist an, dass das Verfahren wieder aufgenommen wird. Dann wird diese Äußerung angeklagt als Beleidigung. Im Verfahren erteilt dann das Gericht erst den rechtlichen Hinweis, dass es auch eine Volksverhetzung sein könnte, was die Voraussetzung ist, um es dann auch verurteilen zu können, nach der Norm im Verfahren. Und am Ende haben wir jetzt also auch eine Verurteilung gegen Volksverhetzung. Aber das ist natürlich ein irrer Aufwand dafür, dass man das alles von Anfang an hätte haben können, hätte einfach die Staatsanwaltschaft ihren Job gemacht.
Was bedeutet das Urteil jetzt für die Betroffenen und auch die AktivistInnen in Halle vor Ort?
Ich würde sagen, es ist ein wirklich großer Erfolg für diejenigen, die da jetzt über Jahre gekämpft haben und ja doppelt gekämpft haben. Einmal mit den Taten des Neonazis, aber zum anderen auch mit der Justiz, die sie nicht verfolgen wollte. Das ist, glaube ich, ein großer Erfolg. Ich glaube, es ist für manche, auch für mich durchaus auch eine gewisse Befriedigung zu sehen. So, das hat nun irgendwo hingeführt. Wir kommen jetzt auch mal zu Urteilen nach wirklich vielen Jahren. Und was, glaube ich, auch wichtig ist, diese Auseinandersetzung mit der Justiz am Beispiel von Sven Liebig, da konnte man sozusagen Probleme der Justiz hier in Sachsen-Anhalt, jetzt insbesondere der Staatsanwaltschaft Halle, sehr gut zeigen. Die waren und sind aber ja nicht auf diesen einzelnen Fall oder diesen einzelnen Täter begrenzt, sondern die betreffen auch andere Verfahren. Und ich habe den Eindruck, dass dieser jahrelange Druck, auch öffentliche Druck auf die Staatsanwaltschaft Halle, hier ihrem gesetzlichen Auftrag nachzukommen, jetzt auch langsam Folgen zeigt über den Fall Sven Liebig hinaus, also dass sozusagen personelle Veränderungen in der Behörde, Veränderungen der Zuschnitte der Behörde, also die Staatsanwaltschaft ist jetzt auch eine Schwerpunktstaatsanwaltschaft für Hasskriminalität beispielsweise, dass das jetzt langsam Früchte zeigt, die eben nicht nur dieses Verfahren betreffen. Und darum ging es immer auch bei der strategischen Entscheidung jetzt doch relativ viel Geld und Aufmerksamkeit und Zeit da reinzustecken. Nicht, weil jetzt Sven Liebig an sich ein wahnsinnig spannender Typ ist. Es ist natürlich wichtig, dass seine Taten verfolgt und Betroffene eben dadurch auch geschützt werden. Aber es war eben auch eine strategische Entscheidung zu sagen, das ist ein Fall, mit dem wir ein systemisches Problem in der Justiz angehen können. Insofern, glaube ich, ist es ein Erfolg über das einzelne Urteil hinaus.
Ihr hört jetzt das Panel mit Asal Kusari, Carlotta Vitale, Dr. Doris Liebscher und Antonia von der Behrens.
Wir wollen jetzt mit diesem Panel tatsächlich auch eine Zwischenbilanz ziehen, nämlich bei der Frage, was hat sich eigentlich getan? Und wenn wir uns das vergegenwärtigen, vor 20 Jahren, am 9. Juni, traf die Nagelbombe des nationalsozialistischen Untergrunds eine ganze Community in der Kolbstraße in Köln. Und wir wissen alle, dass die Selbstenttarnung des NSU als Täter und Täterinnen, als Netzwerk einer der schwersten rechtsterroristischen und rassistischen Anschlags- und Mordserie in der bundesrepublikanischen Geschichte, dass auf diese Selbstenttarnung auch sehr viele Versprechen und aber auch Reformen in Polizei und Justiz folgten. Und tatsächlich will ich alle von Ihnen hier ganz kurz als allererstes die Frage stellen,
in Ihrer Praxis, und Antonia von der Behrens, Sie sind diejenige, an die ich die Frage als erste stellen will, in Ihrer Praxis, wenn Sie Walter Steinmeier hören, beispielsweise nach der Ermordung von Walter Lübcke, jetzt zum 5. Jahrestag, der sagt, naja, wir sind ja viel besser geworden. Unsere Strafverfolgungsbehörden reagieren viel besser auf Rechtsterrorismus. Was würden Sie dem Bundespräsidenten entgegnen?
Ich würde sagen, es gibt keine einfache Antwort. Es gibt Bereiche, die sind tatsächlich besser geworden und andere, die sind es nicht. Die Bereiche aber, die besser geworden sind, das sind diejenigen, wo immer auch noch gekämpft werden muss. Aber nach meiner Wahrnehmung führen heute Kämpfe eher zum Zwischenziel zumindest. Vielleicht nicht zum Endziel, aber zum Zwischenziel, was früher nicht möglich gewesen wäre. Ich möchte das am Beispiel Hanau deutlich machen. Der Anschlag in Hanau folgte ja viele Jahre nach dem NSU. Da war schon das Urteil vom OLG München im NSU-Prozess gesprochen. Die ganze Diskussion um rechtsterroristische Gewalt, um den Umgang der Mehrheitsgesellschaft damit, die hatte schon stattgefunden. Und ich glaube, in Hanau ist es so gewesen, dass die Familien, die Angehörigen, die Überlebenden sich auf der einen Seite extrem gut organisiert haben. Sie konnten sich aber auch organisieren aus dem Wissen heraus, aus der Erfahrung heraus, die sie aus den ganzen NSU-Aufklärungen gewonnen hatten, die sie aus der Bewegung gewonnen hatten, wie NSU-Watch zum Beispiel, die von Anfang an beim NSU dran geblieben sind, die dort die Arbeit gemacht haben, die eigentlich sonst von staatlicher Seite kommen müsste, die eigentlich aus den Universitäten kommen müsste. Das hatte alles NSU-Watch gemacht an Aufklärung. Die hatten gezeigt, wie man Prozessbeobachtung macht, wie man Öffentlichkeit herstellt. Und daran, nach meiner Wahrnehmung, konnten die Überlebenden und Angehörigen in Hanau anknüpfen und konnten zumindest einen Teil ihrer Ansprüche auf Information, auf Aufklärung durchsetzen. Damit will ich überhaupt nicht sagen, dass in Hanau alles aufgeklärt ist. Das ist gar nicht der Fall. Aber ich glaube, man darf es auch nicht schwarz-weiß sehen. Und man kann an Hanau ganz gut sehen, dass in dem Moment, wo Behörden denken, Strafverfolgungsbehörden, sie haben sich nichts vorzuwerfen, oder einzelne Personen denken, sie haben sich nichts vorzuwerfen, dass dann zumindest die Schritte auf die Familien zugegangen werden. Ein Beispiel ist, es gab relativ früh nach dem Anschlag ein Treffen von Vertretern der Bundesanwaltschaft und des Bundeskriminalamtes mit Familien und Überlebenden, wo informiert wurde. Es gab nur eine sehr eingeschränkte Akteneinsicht, es gab eine ganz große Unsicherheit, was ist denn eigentlich der Stand, war das ein Einzeltäter, war das kein Einzeltäter, was war die Rolle von dem Vater, da gab es ganz viel Unsicherheiten und die Akten konnten nicht herausgegeben werden, weil die Ermittlungen noch andauerten. Und da ist dieses Gespräch angeboten worden. Angeboten worden ist es aber nur, nachdem sich Nebenklagevertreterinnen, oder Nebenklage gab es natürlich nicht, weil der Täter tot war, also Vertreterinnen der Verletzten, der Überlebenden und Angehörigen, sich an die Bundesanwaltschaft gewandt hatte und genau das eingefordert hatten. Aber es ist auch erfolgt und ich glaube, ohne den NSU und ohne die Erfahrung des NSU wäre das nicht passiert und um die Wichtigkeit, die Information bedeutet. Allerdings, und das hat sich eben in Hanau auch gezeigt, dass die Bundesbehörden diejenigen sind, die tatsächlich am vielleicht objektivsten die Sachen angehen können und ermitteln können, weil deren Versäumnisse, da gibt es möglicherweise auf der Ebene von der Bundesanwaltschaft was, aber das ist alles zu vernachlässigen in dem, was vor Ort in Hanau passiert ist, von den örtlichen Polizeibehörden. Das heißt, die haben es aber geschafft, da zu informieren. Und es hat sich durchgezogen, dass die örtlichen Behörden, solange man das Gefühl hat, sie haben was zu verbergen, die Ermittlungen in der Tatnacht zum Beispiel, warum ist der Zugriff nicht sofort erfolgt, die ganzen Ermittlungen um den Notruf, warum war der Notruf nicht erreichbar, die Ermittlungen um die Arena Bar, warum war der Notausgang verschlossen mit dem mutmaßlichen Wissen der Polizei vor Ort etc. Das ist alles unglaublich mühsam, aber auch da, nach meiner Wahrnehmung, gibt es zumindest Schritte in die richtige Richtung und in dem Moment, wo Personen nicht mehr im Amt sind, die damals Verantwortung hatten, gibt es auf einmal auch eine Gesprächsbasis. Das heißt, das ist natürlich überhaupt nicht das, was man verlangen kann, aber es ist es gibt Bewegung und ich glaube, auf der Ebene müssen wir weiterarbeiten.
Asal Kusari und Carla Vitale, jetzt sind Sie ja genau auf der Landesebene unterwegs, wenn Sie in den Gerichten sind, Betroffene bei polizeilichen Vernehmungen begleiten und wenn Angegriffene nach Angriffen eben zu Ihnen kommen, auch in die Erstberatung. Und auch an Sie die Frage, was würden Sie auf Frank-Walter Steinmeier entgegnen und auf die Beobachtung von Antonia von der Behrens?
Um vielleicht an einer anderen Stelle anzudocken und nicht zu sehr in die Fantasie zu gehen, was ich Steinmeier sagen würde, würde ich vielleicht da anfangen, wie es dazu kommt, dass eben Betroffene irgendwie zu uns gelangen und welche Erfahrungswerte sie von vornherein mitbringen, was gerade die Thematik rund um den juristischen Kontext angeht. Und es ist ja oft so, dass die Personen nicht das erste Mal mit der Justiz oder der Polizei in Berührung geraten sind, wenn sie irgendwie dann auch unsere Beratungsstelle antreffen, sondern dass es eine Vorgeschichte gibt und leider auch oft keine positive, dass es da schon Erfahrungswerte gibt, die aufzeigen, dass da ein Misstrauen auch da ist, behördlich in die Institution, natürlich auch gegründet durch diverse Abwertungsmechanismen, die Menschen oder Betroffene von rechter Gewalt einfach gesellschaftlich erleben. Und was sich auch niederschlägt, ne, in Berührungen oder Begegnungen eben mit Justiz und Polizei. Das heißt, die bringen dieses Paket schon irgendwie mit, auch in unsere Beratungsverhältnisse. Und trotzdem schwingt oft so ein Gerechtigkeitssinn und so eine Hoffnung irgendwie mit, ah doch, aber jetzt, wo ich wirklich so konkret Opfer einer Gewalttat geworden bin, muss doch jetzt irgendwie Gehör da sein und Anerkennung irgendwie zugesprochen werden. Also einerseits gibt es diese Erfahrungswerte, die vermeintlich eher bescheiden sind oder negativ, aber trotzdem eben den Anteil von, okay, jetzt aber muss es doch irgendwie klappen und jetzt muss ich doch irgendwie eine Anerkennung spüren. Und ich bin noch nicht 10 Jahre bei der Opferberatung, deshalb fällt es mir natürlich schwer, irgendwie so den Wandel irgendwie so richtig irgendwie fassen zu können aus der Praxis. Aber was ich jetzt innerhalb dieser 3 Jahren sehe, ist, dass viele Dinge, die angewandt werden könnten, hypothetisch sehr abhängig sind von den Personen, auf die man trifft. Also ob die eine Sensibilität für die Thematik haben, ob die Gesetzeslagen kennen. Und wenn dem nicht der Fall sein sollte, dann kommt es sehr darauf an, welches Gehör da ist, ob dann Beratungsstellen wie unsere oder NebenklageanwältInnen durchdringen zu den Personen und irgendwie auch die Möglichkeiten angenommen werden, die dann auch da sind, oder ob dann eher dieses Machtgefälle bleibt von, ich weiß schon, wie ich meinen Job zu tun habe, und für mich hat jetzt zum Beispiel der Paragraph 46 keine Relevanz in die Bewertung.
Vielleicht nur hinzuzufügen, du hast es eigentlich schon ausgeführt, dass es halt ganz zentraler Punkt ist, den wir eben bemerken, dass dieses Paket einfach immer da ist bei den Betroffenen und mitschwingt. Und ja, dieses Paket des Misstrauens, dieses Paket an Erfahrungswerten, die sehr oft auch negativ konnotiert sind, mit denen wir dann in der direkten Beratung und aber auch im direkten Kontakt dann umgehen und ja, unterstützend tätig werden, so. Vielleicht an der Stelle nur.
Ich würde, Doris Liebscher, Ihnen die Frage stellen wollen. Zu Ihnen kommen ja Menschen, die entweder schon in der Beratung sind oder aber auch gar nicht bislang in eine Beratungsstelle gefunden haben. Und wenn Sie sich die Entwicklung der letzten 4 Jahre, also seitdem die Ombudsstelle eingerichtet wurde, anschauen, sehen Sie eine Veränderung, weil Sie ja auch im Kontakt eben mit Polizei und Justiz sind?
Die Ombudsstelle, wir kommen, glaube ich, danach noch ein bisschen dazu, die ich leite, die ist nicht in erster Linie dazu da, Betroffene von rassistischer, antisemitischer etc. Gewalt zu unterstützen vor Strafgerichten, sondern wir unterstützen bei Diskriminierung durch Behörden, zu denen die Polizei zählt. Dazu sprechen wir, glaube ich, noch. Das wollte ich kurz noch mal einführen. Aber natürlich habe ich auch einen gewissen Überblick, wie es im Land Berlin aussieht, mit Blick auf Justiz und Polizei, wenn es um Ermittlung und ja, justizielle Bearbeitung von Straftaten geht. Und da würde ich sagen, also wenn ich jetzt die Antwort geben sollte, wo die Frage vorhin gerade gestellt wurde, wie Veränderung vonstatten geht. Veränderung, finde ich, geht vonstatten, wenn sich Regeln ändern, wenn die richtigen Personen an der richtigen Stelle sitzen. Und da sehen wir mit Blick auf Justiz, würde ich sagen, im Land Berlin punktuell Veränderung. Zum einen gibt es, das wurde, glaube ich, gerade kurz angesprochen, Paragraph 46 Strafgesetzbuch, kennen, glaube ich, viele hier im Raum, als Resultat des ersten Bundestagsuntersuchungsausschuss zum NSU eine Änderung im Strafgesetzbuch und in den Richtlinien für die Staatsanwaltschaften, dass erstmal rassistische Straftaten stärker verfolgt werden mit Blick auf die Bestrafung, also den Strafrahmen, aber eben auch auf die Art und Weise, wie ernsthaft ermittelt wird, wann zum Beispiel eingestellt wird, wann nicht eingestellt wird. Das war die Änderung, glaube ich, von 2015. Dann gab es eine weitere Änderung, auch das ist wichtig zu benennen, die kam nach dem Anschlag von Halle, dass auch antisemitische Straftaten ausdrücklich als solche benannt werden und eben damit einhergehend bestimmte Regelungen folgen, dass da stärker ermittelt wird, nicht eingestellt wird, etc. Und in dem Bereich gibt es tatsächlich Veränderungen bei Menschen, die diese Veränderungen wahrnehmen wollen. Also insbesondere, mache ich jetzt mal eine jüngere Generation von Staatsanwälten und Staatsanwältinnen, die das nutzen wollen, die nutzen das auch. Muss man natürlich dazu sagen, dass die Gerichte unabhängig sind, das ist auch gut so, aber die Gerichte sind zum Beispiel an diese Richtlinien nicht gebunden. Die Gerichte sind auch, die Gerichte, Richter und Richterinnen kann man auch nicht verpflichten, Fortbildung zum Thema Rassismus und Antisemitismus zu besuchen. Das wäre aber dringend notwendig, weil das in der juristischen Ausbildung kein verpflichtender Bestandteil der Ausbildung ist. Das heißt, wir haben es zum einen, wenn dann tatsächlich Richter und Richterinnen auf solche Fälle schauen, damit zu tun, dass es viel Unwissenheit gibt. Aber es gibt natürlich auch Rassismus und Antisemitismus in den unterschiedlichsten Ausprägungen. Und ich glaube, da müssen wir weiter dranbleiben. Und da braucht es und gibt es ja auch Druck aus der Zivilgesellschaft. Da muss sich juristische Ausbildung ändern. Und ich würde auch an der einen oder anderen Stelle noch an der RIST-BV, also an den Richtlinien für das Straf- und Bußgeldverfahren drehen, weil es gibt bestimmte Verfahren, wo die Einstellung nicht so leicht läuft. Aber es gibt auch noch nach wie vor zum Beispiel die Möglichkeit, gegen Auflagen einzustellen. Und da ist in der RIST-BV keine Regelung bisher drin, dass bei rassistischen und antisemitischen Beweggründen zum Beispiel diese Einstellungen nicht so schnell vonstatten gehen können. Das nur so als erster Einblick.
Aus Ihrer Beratungspraxis, wie häufig erleben Sie es, dass es zu Einstellungen kommt? Und was macht das auch mit Betroffenen, wenn sie plötzlich mit einer Einstellung konfrontiert sind?
Ich mache meinen Aufschlag genau und docke an das an, was meine Kollegin Sel Kosari gesagt hat, dass eben trotz eben dieses Paketes, was eben benannt wurde und diesen bereits vorhandenen Erfahrungen, dann auch da ist, ist eben diese, würde ich sagen, jetzt ganz salopp, diese Hoffnung von, okay, es geht voran oder wir haben hier Möglichkeiten und wenn eben eine Einstellung passiert oder ja, das eigentlich gewünschte juristische Ergebnis in der Form eben nicht da ist oder sich eben nicht einstellt, ist es ein massiver Rückschlag für eben Betroffene, den wir immer wieder erleben und es macht auf ganz vielen verschiedenen Ebenen etwas mit Betroffenen, wenn dieses Gerechtigkeitsempfinden oder dieser Wunsch oder auch eigentlich etwas, was ja, was geregelt vorhanden sein sollte, wenn das eben nicht funktioniert oder eben nicht eintritt. Und da eben andere Möglichkeiten, Räume zu finden, wo dann eben auf einer anderen Ebene damit umgegangen bearbeitet werden kann. Das ist sozusagen dann eben die Herausforderung an der Stelle.
Ich würde vielleicht ergänzen mit einem Beispiel irgendwie auch aus dem Arbeitsalltag oder aus einem Beratungsfall, weil eine Einstellung, da ist schon vieles vorher passiert, ne, bis es zu der Einstellung gekommen ist. Was, glaube ich, sehr offensichtlich ist und was mir auch vorher ehrlicherweise nie klar war, bevor ich dieses Berufsfeld für mich irgendwie angenommen habe, ist, wie unterschiedlich Perspektiven zusammenprallen aus einer Perspektive als Betroffener, Geschädigter, Opfer einer Gewalttat und eben dem juristischen System, wie es einfach eben funktioniert und welche Logiken es hat. Und da passiert schon super viel, einfach nur aus diesen jeweiligen Perspektiven und Logiken heraus, die nicht zusammenpassen. Und allein dieser Punkt ist schon sehr, sehr kompliziert und kann eben für Betroffene schwer nachvollziehbar sein, wo wir auch einfach sehr stark unsere Rollen als Opferberatungsstellen in Blick nehmen müssen, ne, wie wir da irgendwie fungieren können, um diese Belastungen auszuhebeln oder anteilig zumindest denen begegnen zu können. Dennoch ist, glaube ich, etwas, was mir sehr präsent irgendwie aus den Begleitungen zu Gericht irgendwie hängen geblieben ist, Fälle von Betroffenen, die zum Gericht gehen, also auch gar nicht mal in der Nebenklage sind, sondern wissen, okay, irgendwie heute ist der Gerichtstag, heute wird irgendwie über meinen Fall verhandelt und ich bin als Zeuge, Zeugin irgendwie vor Ort. Und es dann nicht mal zu dem Moment kommt, wo die aussagen können. Also nicht mal dieser Moment da ist, irgendwie zumindest mal zu erzählen, was ist mir passiert und sich irgendwie auf eine Art diesen Raum vor Gericht nehmen zu können und von dem Leid und dem Schmerz erzählen zu dürfen. Da haben wir auch vorhin schon bei dem anderen Panel drüber gesprochen, welche Rolle spielt Leid und Schmerz eigentlich in so einem Setting und im juristischen Kontext einfach relativ wenig, was ich bisher zumindest gesehen habe, leider. Und das ist halt einfach etwas, was schwer erklärbar ist, ne? So, dass du dann als Geschädigter kommst und nicht mal den Moment bekommst, irgendwie zu erzählen, was dir widerfahren ist.
Antonia von der Behrens, jetzt haben wir gerade schon von Carla Vitale und Asal Kosari gehört, wie wichtig es ist, dass tatsächlich in diesen Räumen der Justiz, dass die Perspektive der Hinterbliebenen, der Betroffenen gehört wird. Wenn Sie auf den Jetztstand im NSU-Komplex schauen, ist die These richtig, dass die Betroffenen, die Hinterbliebenen, die Überlebenden komplett benachteiligt sind? Ist die zutreffend?
Ich weiß nicht, ob ich das Wort benachteiligt nehmen würde. Juristisch gesehen sind Nebenklägerinnen nicht benachteiligt. Die haben fast die gleichen Rechte wie die Angeklagten. Also da gibt es überhaupt keine formalen Benachteiligungen. Die Benachteiligung ergibt sich erst aus soziologischen Umständen, würde ich sagen. Entweder gehören die Betroffenen marginalisierten Gruppen an, sie werden überhaupt nicht gehört, überhaupt nicht wahrgenommen, haben überhaupt gar keinen Zugang zu Ressourcen. Das galt ja für die Angehörigen der NSU-Opfer bis zur Selbstenttarnung des NSU. Sie sind nicht gehört worden und von keinem, muss man sagen. Und danach war es natürlich anders, da sind sie gehört worden. Und da gab es dann, ja, das kennen wir, sehr unterschiedliche Reaktionen auch darauf. Da kann man aber gerade am Beispiel der Familie Kubaschik, glaube ich, sehen, wie unterschiedlich die Reaktionen sein können, im Guten wie im Schlechten wieder. Im Guten muss man sagen, in Dortmund gibt es eine unglaubliche, immer noch bis heute, Unterstützung. Die gibt es bestimmt auch Probleme an der einen oder anderen Stelle, aber es gibt die Stadtgesellschaft, unterstützt die Familie. Es gibt jährlich ein Gedenken, wo bis heute sehr, sehr viele Menschen da sind. Es gibt einen Mehmet Kubaschik-Platz inzwischen. Es gibt ein breites Angebot an Bildung für Schülerinnen und Schüler, wo Gamze Kubaschik, die Tochter von Mehmet Kubaschik, daran teilnimmt, wo sie in die Schulen geht. Also es gibt das Gefühl für die Familie auch in der Stadt, es gibt eine Unterstützung, es wird wahrgenommen. Und alle sind auch interessiert an Änderungen. Ganz anders natürlich, und da kommen wir wieder da zur Funktion der Justiz, das ganze NSU-Verfahren vor dem Oberlandesgericht München. Das hat in keiner Weise das Gefühl bei der Familie geschaffen, dass es ein Interesse gibt, das Netzwerk des NSU aufzuklären, die Rolle des Verfassungsschutzes aufzuklären. Und das ist bis heute natürlich ein ganz großer blinder Fleck tatsächlich. Und als negativer Höhepunkt die Urteilsbegründung vom Vorsitzenden Richter am Tag der Urteilsverkündung, der es geschafft hat, die Angehörigen, die Opfer des NSU, außer mit dem Namen, nicht zu erwähnen. Die spielten keine Rolle, die waren austauschbar, so wie sie austauschbar gewesen waren für die Täter. Und das ist, es gibt dies beides und ich glaube, das sind aber auch die Entwicklungen, was ich meine, es ist nicht mehr einseitig, sondern es gibt in Dortmund Strukturen, an die kann man anknüpfen und das ist, glaube ich, die Basis, auf der wir weiter auch arbeiten müssen.
An der Stelle tatsächlich eine Nachfrage, weil ich mir sehr sicher bin, dass viele hier im Raum gehört haben, dass es eine einzige Anklage noch gegen eine der engsten Helferinnen des Kerntrios geben soll und die Frage nach der Benachteiligung stellt sich in dem Verfahren ja auch. Vielleicht können Sie das einmal schildern, wie da die Ausgangssituation ist.
Benachteiligung, auch da, es gibt ein rechtliches Problem. Die Anklage, die jetzt erhoben werden soll gegen Susanne E, das ist die Ehefrau von André E., der vom Oberlandesgericht verurteilt worden ist, allerdings nur wegen Unterstützung und nur zu einer Freiheitsstrafe von 2,5 Jahren, obwohl er angeklagt war wegen Beihilfe zum Mord und auch die Bundesanwaltschaft eine entsprechende Verurteilung gefordert hatte in ihrem Plädoyer. Die Familie E ist höchst problematisch, da kann man sehr viel zu sagen. Jetzt hat Beate Zschäpe ausgesagt und hat anscheinend, ich sage anscheinend, weil wir wissen es alles nur aus der Presse, die Susanne E., also die Ehefrau von dem André E., mit der sie extrem gut befreundet war, das war schon immer bekannt, erheblich belastet, und zwar in Bezug auf 2 Raubüberfälle. Und hat da Informationen den Strafverfolgungsbehörden gegeben, die anscheinend für die ausreichend sind, sie jetzt anzuklagen wegen dieser Überfälle. Und die Überfälle, da sind die betroffene Nebenklage berechtigt, die in den jeweiligen Bank oder Geschäften gearbeitet haben, die direkte Opfer waren. Aber die Überlebenden der Mordopfer des NSU, wie zum Beispiel Familie Kubaschek, die sind nicht nebenklageberechtigt. Die haben also keinen Zugang zu dem Wissen. Und das ist natürlich ein großes Problem, aber ich denke, das ist tatsächlich ein Problem, was man jetzt auch strukturell nicht überkommen kann. Also es ist schwierig, eine Nebenklageberechtigung zu kreieren, für wenn es eben keine direkte Betroffenheit gibt. Ich glaube, das müsste man halt vielmehr über Informationsrechte für Angehörige lösen und nicht über sozusagen eine Erweiterung von Nebenklagerechten. Aber das ist ein Problem. Es wird ein Verfahren gegen eine NSU-Unterstützerin geführt, die im Zweifel noch viel tiefer drinsteckt, als jetzt Beate Zschäpe gesagt hat. Und die Familien sind von diesem Wissen ausgeschlossen.
Doris Liebscher, Sie hatten es eben schon gesagt, zu Ihnen kommen Menschen, die durch Institutionen wie die Polizei Diskriminierung, Benachteiligung und auch Gewalt erfahren. Wenn Sie das, vor allen Dingen, wenn es jetzt um rassistische Polizeigewalt, gegebenenfalls auch Fälle von institutionell antisemitischen Polizeigewaltvorfällen oder auch Erfahrungen im öffentlichen Raum geht, wie würden Sie sagen, sind die Reaktionen der jeweiligen Behörden auf die Beschwerden, die ja bei Ihnen auflaufen und die Sie wahrscheinlich weitergeben, oder?
Um es nochmal sehr deutlich zu sagen, es gibt bei der Polizei Rassismus und auch Antisemitismus. Ja? Bei Antisemitismus kommen weniger Fälle bei uns an. Die Menschen gehen viel eher zu OFEC, als dass sie sich an eine staatliche Stelle wenden würden. Das will ich hier nochmal sehr deutlich sagen. Das heißt nicht, dass es diese Fälle nicht gibt, es gibt sie. Wir intervenieren habe ich schon gesagt, bei unterschiedlichsten Behörden. Das kann das Bürgeramt sein, das kann die Polizei sein, das kann die Schule sein, das kann die Staatsanwaltschaft sein. Es gibt 2 Behördenkonstellationen, wo es besonders schwer ist, und das sind Schule und Polizei. Ja, das sind 2 Institutionen, die sind sehr undurchlässig, die sind durch einen Mangel an Fehlerkultur gekennzeichnet und sehr klare Hierarchien. Deswegen braucht es da unabhängige Ermittlungsinstanzen von außen. Das ist die Ombudsstelle nicht. Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte hat in 2 Verfahren in den letzten Jahren, das eine ist das Verfahren Balsu gegen Deutschland, das andere war Beile gegen die Schweiz, welche Profiling, sehr deutlich gemacht, dass es unabhängige Ermittlungsinstitutionen bei Diskriminierung und Gewalt in der Polizei braucht. Das ist die Ombudsstelle nicht. Ich sage gleich, warum nicht. Trotzdem ist die Ombudsstelle total wichtig. Unabhängige Ermittlung heißt, dass man auch in Institutionen reingehen könnte und dort zum Beispiel Befragungen durchführen kann. Das können wir als Ombudsstelle nicht machen. Trotzdem ist es wichtig, dass es die Ombudsstelle gibt. Warum? Wir haben Auskunftsrechte und wir haben auch ein Recht, in Akten Einsicht zu nehmen, was Opferberatungsstellen ja nicht haben. Ja, das heißt, immer da, wo Opferberatungsstellen, wo Antidiskriminierungsbüros nicht weiterkommen, weil zum Beispiel keine Antwort kommt, muss uns geantwortet werden und das funktioniert auch. Das heißt, mit Blick auf die Sachverhaltsaufklärung, die vielen Betroffenen ja wichtig ist, können wir was erreichen. Warum ist eine Ombudsstelle, eine staatliche Ombudsstelle auch wichtig? Weil wir eine staatliche Stelle sind, die feststellen kann, dass hier Unrecht und Diskriminierung, Rassismus, Antisemitismus stattgefunden haben. Und das ist für viele Menschen wichtig, dass wir, auch wenn wir im Endeffekt bei der Polizei, ich sage gleich noch warum, nicht im Ergebnis zu dem kommen, was die Menschen wirklich wollen, zum Beispiel eine Entschädigung und eine Entschuldigung, dass wir sagen, ich glaube Ihnen. Das ist eine staatliche Stelle, die hiermit feststellt, dass das passiert ist. Das ist sehr, sehr wichtig. Und das erhöht auch das, was sowas wie Police Accountability bedeutet. Das heißt, die Polizei Berlin steht natürlich unter einem gewissen Druck, wenn wir mit der Presse sprechen, dann entsprechend sich rechtfertigen zu müssen. Also Ombudsstellen erhöhen den Druck. Jetzt zur Frage, wie es dann in der Praxis funktioniert. Also die Sachverhaltsaufklärung läuft gut, es sei denn, und das passiert sehr, sehr oft, und das ist ja auch klar, weil es gibt einen Amtsermittlungsgrundsatz, dass die Polizei erstmal die Staatsanwaltschaft einschaltet gegen die eigenen Beamten, und dann liegt das Ding erst eine Weile bei der Staatsanwaltschaft, und dann kommen wir erstmal von der Polizei nicht an die Akten ran. Wir kommen aber über die Staatsanwaltschaft, was total wichtig und gut ist, an die Akten ran und können reinschauen. Aber die Polizei muss uns so lange natürlich nicht antworten, wie das Strafverfahren gegen die Beamten läuft. Und ich muss Ihnen jetzt nicht erzählen, was das Ergebnis dieser Strafermittlungen ist. Das ist immer eine Einstellung. In allen Fällen, mit denen ich bis jetzt zu tun hatte. Das heißt, es liegt dann erstmal eine Weile. Danach antwortet die Polizei und in den, bis auf ganz, ganz, ganz wenige Ausnahmen, wird das, was wir im Namen und Auftrag der Betroffenen da vortragen, zurückgewiesen. Das heißt, wenn Menschen zur Ombudsstelle kommen und zum Beispiel eine Entschädigung wollen oder eine Entschuldigung oder irgendeine andere Form von Wiedergutmachung, dann werde ich regelmäßig sagen, wenn Sie mir nicht mehr Zeuginnen mitbringen können, als es Polizeibeamte gibt, dann werden wir das nicht bekommen. Ja? Und natürlich werden die Menschen das genauso wenig bekommen, wenn sie vor Gericht gehen. Oder die Chance ist genauso schlecht, dass wir wissen, wie das ist mit Polizeizeugen etc. Verfahren nach dem Landesantidiskriminierungsgesetz, ich komme gleich zum Schluss, laufen allerdings nicht vor den Strafgerichten. Und das halte ich durchaus für einen Vorteil, weil diese enge Beziehung zwischen Polizei, Staatsanwaltschaft und Gericht, die ja auch personelle Abhängigkeiten, Verflechtungen, die ist nicht so stark da. Das haben wir vor kurzem hier in einem Fall in Berlin gesehen, der es auch in die Presse geschafft hat, weil die Berliner Polizei wurde das erste Mal nach dem Landesantidiskriminierungsgesetz verurteilt. Da ging es um einen Fall von der Verkehrskontrolle. Da stand jetzt nicht körperliche Gewalt im Raum, aber es stand, würde ich sagen, gewaltförmiges Anschreien im Raum und auch Indiz, also rassistische Bemerkungen, zum Beispiel die Frage, wo kommst du eigentlich her? Und ein Berliner Gericht hat festgestellt, das ist ein Verstoß gegen das Landesantidiskriminierungsgesetz. Das war ein ganz, ganz wichtiger Fall. Der wurde verhandelt von einem Zivilgericht. Ja? Und das hatte Vorteile. Ich muss allerdings auch dazu sagen, und das ist was, was ich glaube ich auch total gerne diskutieren würde. Ich habe das Urteil gelesen, das ist noch nicht veröffentlicht, aber ich konnte es lesen. Und dann habe ich es gelesen, fand es in vielen Punkten total gut. Und dann lese ich ganz zum Schluss den Namen der Richterin. Und ich war bei jedem Prozesstag da. Die Richterin sieht vom Phänotyp aus ungefähr aus wie Heike. Dann lese ich den Namen, sie hat ein tolles Urteil geschrieben, sie hat sich sehr klar zu Rassismus geäußert. Und dann lese ich, sie hat einen arabischen Nachnamen. Und da war mir natürlich klar, sie hat wahrscheinlich über familiäre Verbindungen, das ist für sie was gewesen, das musste sie nicht in der juristischen Ausbildung lernen, hat sie wahrscheinlich auch nicht, aber sie hat es familiär erfahren und das hat ihre Perspektive geändert. Das fand ich nochmal eine interessante Side Note. Aber nochmal, um auf deine Frage zurückzukommen, die Ombudsstelle ersetzt nicht das, was aus der Zivilgesellschaft mit Gründen noch gefördert wird, unabhängige Ermittlungseinrichtungen, die Polizei, Fehlverhalten ermitteln. Aber sie ist ein ganz, ganz wichtiger Baustein, um betroffene Menschen mehr ins Recht zu setzen und den Rechtfertigungsdruck durch Behörden zu erhöhen.
Eine Nachfrage auch an Sie, nämlich Berlin ist ja zurzeit das einzige Bundesland, was eine Ombudsstelle wie die Ihre hat. Gibt es überhaupt Gespräche, die andere Bundesländer, Juristinnen aus anderen Bundesländern mit Ihnen führen darüber? Und wie würden Sie das bewerten? Also gibt es da Bewegung? Weil ich sehe so im Raum Nicken und Zustimmung zu dem, wie Sie über Ihre Erfahrungen sprechen. Aber wenn ich so jetzt mal weiter gen Osten gucke, zum Beispiel keine Landesantidiskriminierungsgesetze, oder?
Es gibt sehr, sehr viel Interesse von Politik und Zivilgesellschaft. Also ich bin tatsächlich viel in anderen Bundesländern online unterwegs, um für das Landesantidiskriminierungsgesetz zu werben. Es gibt ein Bundesland, da steht es im Koalitionsvertrag und es gibt einen Gesetzesentwurf und das ist, hätte man jetzt nicht gedacht, doch, da gibt es eine schwarz-grüne Koalition, das ist Baden-Württemberg. Der Gesetzesentwurf ist total interessant, Weider ist eigentlich ein abgespecktes Berliner Landesantidiskriminierungsgesetz. Das ist natürlich ein totales Politikum, dass dieses Gesetz aus Berlin kommt. Da arbeiten sich insbesondere konservative Kräfte total dran ab. Deswegen ist es total gut, dass es jetzt in einem Flächenland, was auch als konservativ wahrgenommen wird, Baden-Württemberg, einen Gesetzesentwurf gibt. Wenn man sich allerdings dort anschaut, wie die Ombudsstelle eingerichtet werden soll, dann wird die Ombudsstelle dort keine Chance haben. Die hat keine gesetzlichen Kompetenzen. Also bei uns steht im Landesantidiskriminierungsgesetz steht drin, was meine Rechte sind. Und das braucht so eine Stelle. Ja, ansonsten kommt man nicht weiter. Und da kleine Funback-Fact nebenbei, in dem jetzigen Gesetzesentwurf in Baden-Württemberg steht drin, die Ombudsstelle soll auch zuständig sein, wenn sich Beschäftigte, also Beamtinnen in Baden-Württemberg über Bürgerinnen beschweren, die sie diskriminieren oder die ungebührliches Verhalten zeigen. Ich glaube, der Rechtsbegriff des ungebührlichen Verhaltens war mir bis dato nicht geläufig. Ich glaube, es gibt es noch im OWIG. Aber das, wenn man so eine Stelle konstruiert, da kann das nur ans Leere laufen. Während die Berliner Stelle, wir haben gesetzlich festgeschriebene Unabhängigkeit. Das ist total wichtig. Ja? Also wir sind Teil einer Landesbehörde, aber wir haben eine gesetzliche Unabhängigkeit. Und das braucht so eine Stelle. Insofern braucht man sie auch gar nicht einrichten.
Eine letzte Frage an Carla Vitale und Asal Kosari. Sie haben es ja eben schon gesagt, die viele Betroffene, die bei Ihnen in der Beratung sind, machen die Erfahrung, dass sie eben auf juristischem Weg ihre Rechte nicht durchsetzen können. Aus Ihrer Beratungspraxis, was stärkt die Betroffenen in solchen Situationen? Was ist besonders wichtig? Und vielleicht, was ist auch im Setting, wenn es überhaupt zu Gerichtsverfahren kommt, wichtig?
Das ist eine Frage, die möchte wir ungern irgendwie so universell beantworten, weil erstens sind wir selbst keine Betroffenen und agieren natürlich aus einer bestimmten Perspektive heraus oder sehen Dinge mit einer bestimmten Perspektive, auch einer sehr machtvollen Perspektive im Vergleich. Nichtsdestotrotz gibt es einen Grund, warum es unsere Beratungsstellen gibt und das ist eine sehr wichtige und gerade in Zeiten, wo eben die Förderung so wackelig ist in vielen Bundesländern, ist es umso wichtiger, die herauszustellen. Deshalb fange ich vielleicht irgendwie damit an und ergänze mich gerne, Carla. Und das, was ich jetzt teile, sind eher Rückmeldungen, die ich erhalten habe von Betroffenen, die natürlich nicht trotzdem für irgendwie alle gleich gelten müssen, aber die zumindest so gespiegelt wurden in unserer Beratungsarbeit. Und was wir immer wieder gespiegelt bekommen, egal wie schlecht irgendwie ein Prozess abläuft oder wie frustrierend irgendwie Betroffene rausgehen, ist trotzdem die Rückmeldung immer da, zum Glück wart ihr mit dabei. Also zum Glück wart ihr mit drin, habt den Prozess beobachtet, könnt irgendwie so eine gewisse Transferleistung auch für uns schaffen, was da eigentlich passiert ist. Also das passiert auch oft natürlich in Kombination mit der Nebenklage, wenn es eine gibt, da auch einfach erstmal Übersetzungsleistungen so zu vollbringen und auch so zu erklären, warum ist was zu etwas gekommen. Also auch diese juristische Logik dahinter irgendwie so nahbar zu machen für Betroffene und da auch eine gewisse Entlastung so vielleicht schaffen zu können, dass ich als individuelle Person nicht gerade irgendwie den Albtraum erlebt habe, sondern dass es irgendwie auch Teil einer Praxis ist, so sehr man sie die auch kritisieren darf und muss. Also allein, dass es uns gibt, dass wir mit zu Prozessen gehen, dass wir die begleiten, beobachten, vorher Wissenstransfer schaffen, was passiert vor Gericht, wie läuft das da ab, wer sitzt wo, was ist deine Rolle, was kannst du machen? Das hört sich so klein irgendwie an, vielleicht gerade, weil wir so, wenn wir jetzt als BeraterInnen irgendwie im Alltagsgeschäft sind und denken, ja okay, irgendwie, Was macht das vielleicht schon? Aber das sind so Kleinigkeiten, die oft rückgemeldet werden, dass sie viel Entlastung geschaffen haben. Und diese Entlastung, die führt natürlich auf anderer Seite zu einer Stärkung, vielleicht selbstbewusster auftreten zu können oder nicht zu viele Ängste, zu viele Sorgen irgendwie mitzunehmen in den Gerichtssaal, sondern ein paar vorher vielleicht ablegen zu können. Und da würde ich sagen, wenn ich das sagen darf, irgendwie aus der Rolle als Beraterin, machen unsere Beratungsstellen sehr, sehr wichtige Arbeit für.
Genau, vielleicht ergänzend, was noch ein Punkt ist, wo wir eben Rückmeldungen bekommen von Betroffenen, was stärkt. Und da docke ich so ein bisschen an das an, was vorhin schon gesagt wurde, wenn es eben solidarische Rechtsanwältinnen einfach gibt, die das auf dem Schirm haben, was eben diese Brille, hey, wir sehen das, das ist eben ein rassistisch motiviert, recht antisemitisch motivierte Tat. Wir sehen das und wir gehen da mit dir mit und wir versuchen das zumindest zu erkämpfen und versuchen, irgendwie deine Stimme nach vorne zu bringen auf dieser juristischen Ebene, die ne, eben so eine ganz eigene Logik auch mit sich bringt. Und genau, das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt auch für uns als Beratungsstellen oder BeraterInnen, wenn wir eben in diese vorherige Wissenstransferleistung oder in dieses Skizzieren, was passiert da jetzt überhaupt, wenn wir da reingehen, dass wir eben immer in Rücksprache auch treten können mit eben diesen solidarischen Menschen, die dann eben genau uns da vielleicht nochmal in die Logik reinholen können und es nochmal auf eine andere Art und Weise verständlich machen können. Das ist vielleicht nochmal so ein Punkt, den ich an der Stelle ergänzen möchte. Und ein zweiter Punkt, den ich ergänzen möchte, ist halt einfach nochmal die Kraft, die eben aus ja, der Zivilgesellschaft kommt. Und wenn zum Beispiel Menschen sich zusammenschließen, wie verschiedenste Initiativen, die sich eben um Betroffene herum bilden, aus den Communities bilden, wo wir eben als Beratungsstelle auch einfach so eine Macht und eine Kraft eben sehen oder wo Betroffene auch einfach rückmelden. Das hat mich gestärkt, weil da waren eben Menschen, die so mir im Rücken standen oder so solidarische Menschen, die eben sagen so, hey, wir wollen das sichtbar machen. Also ne, auch da nochmal so ein, vielleicht so eine Brücke zu schlagen zu vorhin, diese Sichtbarmachung, das nochmal so als Ergänzung.
Weil ich vorhin schon so angesetzt habe, von dem Fall zu erzählen, der eben im Gerichtssaal auch nicht dazu die Möglichkeit hatte, dann die Aussage zu machen und sich als Geschädigten irgendwie sichtbar zu machen, sind das natürlich auch Momente, wo wir als Beratungsstellen durch fallbezogene Öffentlichkeitsarbeit diesen Moment von, ich konnte nicht erzählen, ich könnte nicht öffentlich wirksam sein, natürlich nicht in einem selben Umfang und vielleicht mit einer so gesellschaftlich prestigehaltigen Anerkennung wie ein Gerichtssaal irgendwie rückkreieren können, aber immerhin Momente schaffen können, wo eben die Betroffenen ihre Geschichte erzählen können und auch mit unseren Möglichkeiten, die wir haben, auch öffentlichkeitswirksam dann eben diese Räume schaffen können.
Jetzt weiß ich, dass Antonia von der Behrens bei der Frage von was hat sich eigentlich auch verändert nach den Reformen des ersten NSU-Untersuchungsausschusses, also nach den Reformvorschlägen durch § 46 Absatz 2 Satz 2 des Strafgesetzbuches, dass Sie dazu auch noch was sagen wollten?
Vielleicht nur mal als Ergänzung, weil ja oft von der juristischen Logik die Rede war und ich glaube, man kann darin ganz gut an dem Beispiel in § 46 darstellen, wie eben diese Logik funktioniert und wo auch noch viel Druck notwendig ist. Der § 46 regelt die Grundlagen für die Strafzumessung. Wenn das Gericht zum Ergebnis kommt, jemand hat eine Körperverletzung zum Beispiel begangen, wie ist die Person zu bestrafen? Und dann ist eingeführt worden, eben das hatte ja Doris schon dargestellt, im Zuge der Empfehlung des ersten Untersuchungsausschusses, dass geregelt ist, die Beweggründe des Täters sind zu berücksichtigen, das gab es auch schon vorher im Gesetz, aber jetzt sind die beispielhaft negative Beweggründe aufgeführt worden, eben rassistische, dann später antisemitische, menschenverachtende, da sind verschiedene, sozusagen, da ist eine Aufzählung drin von Motiven. Die sind festzustellen. Das hat eigentlich nur erstmal juristisch eine klarstellende Wirkung, weil die konnten vorher auch immer schon berücksichtigt werden, weil die Beweggründe des Täters, der Täterin waren immer schon zu berücksichtigen. Aber diese Klarstellung ist auf der einen Seite natürlich sinnvoll gewesen, weil sie einmal ganz klar einen Auftrag an die Polizei und Staatsanwaltschaft erteilt, diese Beweggründe sind zu ermitteln. Die sind Bestandteil der polizeilichen, staatsanwaltschaftlichen Ermittlungen und sie sind eben auch im Gericht festzustellen. Das Interessante, was wir jetzt sehen, ist, dass allerdings die Gerichte dazu tendieren, und eine Verallgemeinerung heißt natürlich nicht, dass es nicht immer Ausnahmen gibt, aber die Tendenz ist, dass der Maßstab unglaublich hochgehängt wird, was denn eigentlich notwendig ist, um ein rassistisches oder antisemitisches Motiv festzustellen. Und nach meiner Wahrnehmung zumindest, die jetzt nicht repräsentativ ist, aber ist der Maßstab hier ein viel höherer, als das zum Beispiel bei dem Vorsatz ist. Das Gericht muss immer feststellen, ob der Täter, die Täterin vorsätzlich gehandelt hatte, ob sie die Körperverletzung wollte, ob sie den Tod vielleicht sogar wollte. Und bei der Frage rassistisches, antisemitisches Motiv geht es aber ganz nach oben, was das Gericht, was die Gerichte meinen, was sie feststellen müssen. Und wenn man die juristische Kommentarliteratur sich dazu anguckt, dann sieht man auch, dass da immer steht, Vorsicht, Vorsicht, hier kann man für bei der Revision, also hier kann man Fehler machen, die dann in der Revision möglicherweise dazu führen, dass der BGH das Urteil aufhebt. Und das ist alles sehr kompliziert und da muss man sehr vorsichtig und zurückhaltend sein. Das ist nach meiner Auffassung einfach nicht richtig. Das ist genau so. Der Maßstab ist genau der gleiche, wie er für alle anderen Umstände ist, die sonst auch das Gericht feststellen muss. Und das ist hier nicht auf einmal höher oder komplizierter oder komplexer. Es führt aber dazu, dass ganz selten, nach meiner Wahrnehmung zumindest, ausdrücklich in den Urteilen festgestellt wird, dass es ein rassistisches oder antisemitisches Motiv gegeben hat. Und auch, ich habe jetzt einfach mal spaßeshalber in Vorbereitung so juristische Datenbanken durchgeguckt, die haben zumindest meinen persönlichen Eindruck bestätigt. Das ist einfach, es gibt auch ganz wenig Rechtsprechung dazu. Und dieser Mechanismus, dass auf einmal hier so eine Maßstabverschiebung passiert, das ist, glaube ich, wichtig zu wissen, das ist einfach der Trick, sage ich mal, den Juristinnen, Juristen gerne anwenden. Und da hilft aber natürlich die richtige Person am richtigen Ort, um das auch wieder zu korrigieren. Also was Doris vorhin sagte, das braucht es halt auch. Das Gesetz ist da, die Grundlage ist da und da muss jetzt der Druck her, um das einfach wieder in die Reihe zu bringen, sage ich mal.
In den Links zum Podcast findet ihr weitere Podcast-Folgen mit den SprecherInnen, die ihr in dieser Folge gehört habt und auch zu den Themen, die wir in dieser Folge besprochen haben. Beispielsweise haben wir ja nicht das erste Mal über die Prozesse zum rassistischen Brandanschlag von Saarlouis 1991 gesprochen, bei dem Samuel Kofi Yeboah ermordet wurde. Dazu beispielsweise verlinken wir euch auch noch den Blog der Nebenklage und die Arbeit der Antifa Saar. Dort könnt ihr euch also weiter informieren. Wir bei NSU Watch sind auf eure Unterstützung angewiesen. Wenn ihr euch vorstellen könnt, einmalig oder regelmäßig für uns zu spenden, findet ihr alle Informationen dazu auf nsu-watch.info/spenden, aber natürlich auch in den Links zum Podcast. Wir wissen natürlich, dass nicht alle spenden können oder wollen. Wir freuen uns aber genauso, wenn ihr unseren neuen Newsletter abonniert und wenn ihr diesen Podcast euren Freunden und Freundinnen weiterempfehlt. Und auch der VBRG ist mit seinem Opferfonds auf Spenden angewiesen und dazu hört ihr jetzt einen kurzen Trailer.
Opferhilfefonds.de. 8 Menschen werden hier in Deutschland im Durchschnitt pro Tag Opfer rechter Gewalt. Das sind 2688 Menschen pro Jahr. Für alle von ihnen hat das Folgen. Körperlich, seelisch, materiell. Wir lassen Betroffene rechter Gewalt nicht allein. Mit dem Opferhilfefonds unterstützen wir, wenn Geld gebraucht wird. Zum Beispiel für Anwaltsrechnungen, Medizin, Sicherheitsvorkehrungen, Fahrtkosten. Und manchmal auch den Grabstein. Um helfen zu können, brauchen wir deine Spende. Aktuell dringender denn je, denn die Angriffszahlen steigen. Spende jetzt, wenn du Betroffene rechter Gewalt wirksam unterstützen möchtest. Opferhilfefonds.de. Jeder Euro zählt.
In den nächsten Folgen, und das wird euch sicherlich nicht überraschen, schauen wir in die 3 Bundesländer, wo gewählt wird, wo die Landtagswahlen sind. Und wir fragen Betroffene rechter, rassistischer und antisemitischer Gewalt, wie es ihnen vor und nach den Wahlen geht. Wir fragen Aktivistinnen und Beratungsstellen.
Und bis zu diesen Folgen findet ihr uns auf nsu-watch.info und verband-brg.de. Wir sind auf diversen Social-Media-Plattformen zu finden, @NSUWatch und @rechte_gewalt. Und damit bis zur nächsten Folge. Tschüss, Heike.
Tschüss, Caro und tschüss an alle. Passt gut auf euch auf, lasst euch nicht entmutigen. Und ihr wisst, es sind Zeiten, wo es um paradoxe Zuversicht geht. Die wünschen wir euch, die wünschen wir uns allen. Bis zum nächsten Mal.